Bitte öffnet eure Bibeln zusammen mit mir im Römerbrief. Wir studieren heute das Kapitel 4, die Verse 15 bis 17. Römerbrief, Kapitel 4, Verse 15 bis 17. Wenn du heute ein Besucher bist bei uns, dann kennst du vielleicht noch nicht, wie wir normalerweise die Bibel studieren oder predigen. Wir gehen auch in der Predigt durch ganze Bücher der Bibel hindurch, Vers nach Vers. Denn wir glauben nicht nur, dass Gott die Worte uns gegeben und inspiriert hat, sondern auch die Reihenfolge. Und dass es gut ist und nützlich für sein Volk, sie auch in der Reihenfolge zu studieren. Und wir haben also schon von Römer Kapitel 1, Vers 1 bis jetzt die ganzen Verse durchgepredigt und gelernt. Und Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die sehr divers ist, die römische, heidische Gläubige hat und jüdische Gläubige. Und das Ziel, was Paulus verfolgt, ist, dass er ihnen den Glauben beibringt, dass sie eine Einheit sind im Glauben. Und jetzt geht es um die Rechtfertigung in diesem Teil. Wie kann es sein, dass ein Mann, eine Frau oder ein Kind vor Gott gerecht sein kann und gerecht gemacht werden kann vor Gott? Das ist hier die Lehre in diesem Teil. Und im Kapitel 4 geht Paulus durch, ackert er ein paar Punkte ab, die falsche Hoffnungen sind, wie man gerecht sein kann vor Gott. Zum Beispiel spricht er Abraham an, der nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wurde vor Gott, sondern durch Glauben. Und auch David als nächster Punkt hat erkannt, dass Gerechtigkeit ihm gegeben wurde und dass die Sünden glückselig ist, während Sünden, welchen Sünden zugedeckt sind. Und über die Beschneidung sagt er, dass wir nicht gerecht sind, weil wir das Sakrament empfangen haben, sondern durch den Bund Gottes, die Versprechen Gottes, sondern dass wir Glauben haben in den, der diese Versprechungen gibt. Und wieder wenden wir uns jetzt diesen Versprechen, diesen Verheißungen zu, die Gott uns gibt, im Vers 15 bis 17. Römerbrief, Kapitel 4, 15 bis 17. Hört die Lesung von Gottes heiligen und unfehlbaren, inspiriertem Wort. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und den ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das ist Gottes Wort. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir haben dein Wort gehört. Wir bitten dich um deine Barmherzigkeit, deine Güte, dass unsere Köpfe verstehen mögen, dass uns klar wird, wie wir vor dir versöhnt stehen können und nicht als Feind. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Unklarheit zudeckst und dass du uns verteidigst gegen in der Lehre deines Wortes, in der Kraft des Heiligen Geistes. All das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wie können wir gerecht gemacht werden mit Gott, vor Gott? Das ist die zentrale Frage der christlichen Religion. Ich würde sogar sagen, es ist die zentrale Frage jedes einzelnen Lebens, jeder einzelnen Person, die je zu jeglicher Zeit gelebt hat. Wie können wir gut und gerecht sein wieder vor Gott? Der gerechte Gott, vor dem gerechten Gott nicht verzerrt und zerstört werden vor seinem Zorn, seinem gerechten Zorn über die Sünde. Und das will Paulus uns hier lehren. Und wenn du dich erinnerst, hat Paulus das schon öfters beackert, und vielleicht meinst du, ist das jetzt nicht schon wieder eine Wiederholung? Aber ich möchte sagen, nein, es ist keine Wiederholung. Es ist, erstens mal ist es Gottes Wort. Also ist es gut für uns. Und selbst wenn es wieder eine Wiederholung wäre, dann ist es deshalb in Gottes Güte so gemacht, weil unsere Seele immer wieder abwandert von dem Rechten und es Erinnerung braucht, Wiederholung braucht. Und die Antwort muss sein, wie wir vor Gott gerecht sein können, durch Jesus. Und selbst wenn wir das immer wissen, durch Jesu Opfertod im Kopf wissen, ist unser Herz doch immer wieder abwegig und wandert ab von dieser Wahrheit. Und deshalb kommt Paulus immer wieder zurück zu dieser Lehre, dass wir vor Gott nur gerecht sein können durch Glauben in Jesus Christus. Denn Gott weiß, dass wir in uns selbst gerne sagen würden, dass es von meiner Treue abhängt, von meinem Gehorsam oder von dem, was ich getan habe. Deshalb spricht Paulus wieder darüber. Und es gibt zwei Punkte heute, die ich will, dass wir sehen. Und das erste ist, dass das Gesetz den Zorn bringt. Das Gesetz bewirkt den Zorn. Und zweitens, dass Glaube die Gnade bringt. Glaube gibt die Gnade. Und letzte Woche haben wir den anderen Teil Kapitel 4 studiert, und es ist hier eins nach dem anderen. Und wenn du die Bibel mal liest, dann merkst du, dass wir hier in den Mittelpunkt, in das zentrale Argument kommen. Und wir nähern uns jetzt diesen Punkt. Und wenn Paulus hier diesen leichten Umschwung macht, dann bewegt er sich von der Idee des Gesetzes, von diesem Gesetz, mit dem wir unser eigenes Heil erwirken können, zu dem Punkt, dass das Gesetz dass nur durch Glauben unsere Rettung bewirken kann. Und im Vers 17 heißt es nämlich, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das Gesetz bringt Zorn. Wenn Paulus das schreibt, dann schreibt er das an eine Gruppe von Leuten, die das Gesetz kennen. Lass mich dich erinnern, das ist eine Gemeinde, die divers ist, die jüdische Christen hat, die als Israeliten aufgezogen wurden, die nicht nur die 10 Gebote auswendig können, sondern große Teile des Alten Testaments auswendig können. Es ist ein Volk, das nach Jerusalem pilgert, das die Feste alle eingehalten hatten und die, was wir heute nennen würden, einem treuen religiösen Haushalt aufgezogen wurden. Und wenn der Apostel Paulus sagt, dass das Gesetz Zorn bringt, dann merken sie auf und melden sich und sagen, warte Paulus, warum sagst du, dass das Gesetz Zorn bringt? Weil, siehst du, diese Menschen, die haben ein kulturelles Gedächtnis und sie erinnern sich, dass wenn das Israel ins Exil geschickt wurde, als ihr Königreich angegriffen und eingenommen wurde und dass der Tempel zerstört wurde, dass all das geschehen war, weil sie das Gesetz Gottes verlassen hatten. Und Paulus, sagst du jetzt, dass das Gesetz Gottes den Zorn bringt? Denn sie wussten so tief drinne, dass sie im Exil gelandet sind und besiegt wurden, weil sie das Gesetz nicht gehalten haben. Und wenn sie das Gesetz wieder halten würden, dann würden sie wieder ins Land kommen dürfen und würden gesegnet werden. Aber hier sagt Paulus, das Gesetz bringt Zorn. Und vielleicht erinnern Sie sich sogar an das Alte Testament, das, was sie als Kinder beigebracht worden waren, dass das Gesetz Gottes heilig ist und das Gesetz Gottes gerecht ist, dass es gut ist. Und manche dieser Juden sagen vielleicht und denken, Paulus, war das Gesetz nicht von Gott ein Geschenk an uns? War es nicht das Gesetz, das in Sinai auf die Steintafeln geschrieben wurde? War es nicht ein gutes Geschenk Gottes, um Menschen von Gesetzlosigkeit abzuhalten, von der Sünde abzuhalten? Und Gott ist am Ende der Autor, der Schreiber dieses Gesetzes. Er ist ein guter Gott. Er ist voll von Barmherzigkeit und Gnade. Wie könnte ein guter Gott dieses Gesetz geben, ein Gesetz geben, das in sich selber den Zorn bewirkt? Wie kann das gehen? Paulus, meinst du, klagst du Gott an, dass er ein Geschenk uns gegeben hat, das wirklich kein Geschenk ist? Und die Antwort auf diese Frage wäre von Paulus ein ganz klares Nein. Paulus demontiert hier nicht Gott als den guten Geber des Gesetzes. Er will auch nicht das Gesetz zerstören, wie es gebracht wurde, sondern er sagt nicht, dass das Gesetz falsch ist, dass es keinen Zweck hat. Und vor allem sagt er nicht, dass der Schreiber des Gesetzes, der Geber des Gesetzes in sich selber böse wäre. Sondern der Apostel spricht über die, welche das Gesetz empfangen. Er spricht über die, wie wir das Gesetz anwenden. Denn was ist das Gesetz? Das Gesetz ist nämlich eine Liste von Sachen, die wir tun sollten und Sachen, die wir nicht tun sollten. Und das alte Gesetz, wie es damals verstanden wurde, ist ähnlich wie heute unser Gesetz. Hier in Deutschland gibt es ganz viele Gesetze. Also ich bin manchmal geschockt, wie viele Gesetze es gibt. Es gibt viele kleine Schilder an der Straße, die uns genau sagen, was wir tun sollen oder wie wir den Müll trennen. Und diese Gesetze, diese Sachen, die wir tun sollten, Sachen, wie den Müll trennen sollten und das sollte hier rein, in diese Tonne. Wenn du das nicht tust, wenn du hier übertretest, wenn du hier ins Naturschutzgebiet reinläufst, alle diese Dinge werden bestraft. Wenn du deinen Müll nicht richtig trennst, dann hast du allermindestens die Abneigung deiner Nachbarn, die dir dann ganz schnell sagen, was du falsch machst. Also Gesetze, die machen Sinn für uns. Es ist ganz einfach. Es sind Dinge, die du tun solltest und Dinge, die du nicht tun solltest. Und im biblischen Sinne ist das ähnlich. Denn Dinge, die wir tun sollten, wie wir das Gesetz halten sollten, und Dinge, die wir nie tun sollten. Also, wir sollten das Gesetz nicht brechen. Also schwarz und weiß. Es ist einfach. Direkt etwas, was unsere Kinder im Raum auch verstehen könnten. Aber Paulus sagt über das Gesetz, dass es nicht Ordnung bringt, nicht, dass es uns zum Wohlstand inspiriert oder dass es uns Gehorsam bewirkt oder Gerechtigkeit in unserem Herzen bewirkt, sondern er sagt, es bringt Zorn. Denn es bringt den Zorn. Liebe Eltern oder auch die Kinder, na sagen wir mal alle im ganzen Raum, denn du bist entweder ein Elternteil oder du bist ein Kind eines Elternteils. Wir alle sind Kinder mal. Hast du je in deinem Haushalt vielleicht einen Befehl gegeben oder eine Anweisung geschrieben? Zum Beispiel, meine Frau hat meinen Kindern gesagt, öffne nicht den Gefrierschrank und hol dir nicht die speziellen Kekse raus. So eine Anweisung im Haushalt. Wie oft wird die befolgt? Hol nicht die speziellen Kekse. Und was ist passiert? Die Kekse waren alle weggegessen und wir haben als Eltern fast nichts gekriegt. Wir haben Gesetzesbrecher in unserem Haushalt. Und Gesetze haben in sich selbst eigentlich die Bindung, dass man die Gesetze einhalten muss. Aber die Gesetze können dich nicht dazu bringen, sie einzuhalten. Der, wo sie anwendet, muss moralisch dazu in der Lage sein, sie einzuhalten. Du musst fähig sein, das Richtige zu tun, auf dem richtigen Weg zu sein. Du musst fähig sein, die Anweisung zu verstehen und dann den Müll in die richtige Mülltonne zu tun, zum Beispiel. Oder wenn du wütend bist auf deinen Nachbar, der dich zurechtweist wegen dem Müll, dann musst du dazu fähig sein, nicht zornig zu werden. Also wenn der Apostel Paulus sagt, das Gesetz den Zorn bringt, dann sagt er das ganz bestimmt, denn nach dem Herzen derer, die das Gesetz empfangen haben, ist das richtig. Alle, die dem Gesetz untertan sind, die es befolgen müssen, werden es brechen, werden es nicht halten können und deshalb empfangen sie Zorn. Es ist einfach, wenn du das Gesetz übertretest, dann gibt es Bestrafung. Und er nutzt hier das Wort Wrath in Englisch. Das ist Zorn auf Deutsch. Und ich habe mit Julius darüber gesprochen. Im Englischen ist Anger und Wrath ziemlich das Gleiche. Zorn und Wut sozusagen. Aber wenn wir Wrath benutzen im Englischen, dann ist das eher ein rechter Zorn, ein gerechter Zorn, ein geistiger Zorn. Und das ist hier auch eher gemeint. Nicht eine Wut, sondern ein Zorn. Dass, wenn jemand ein Gesetz bricht, dass es Sinn macht, dass es eine Bestrafung gibt. Wenn wir uns das Gesetz übertreten, dann sollten wir erwarten, dass wir einen Strafzettel kriegen, wenn wir zu schnell gefahren sind. Und dass wir bestraft werden. Das ist nicht böse vom Staat, wenn er den Strafzettel ausstellt oder einen Kriminellen bestraft, sondern es ist gerecht. Denn der Zorn ist in dem Fall gerechtfertigt. Und siehst du, die Bibel spricht ganz klar darüber, wer wir sind. Es spricht sehr klar darüber, wie wir alle sind. Keine Ausnahme, Männer, Frauen, Kinder, groß und klein. Im Psalm 55 heißt es, siehe, ich bin geboren in Übertretung und in Sünde bin ich empfangen worden. Was sagt David dort? Er sagt, dass von der ersten Sekunde, von dem ersten Moment seines Lebens an, von seiner Geburt, von seiner Empfängnis im Mutterleib, war er eine Person, das von Sünde beeinflusst ist, das von Sünde bestimmt ist. Sünde ist jede Übertretung des Gesetzes Gottes. Und die Bibel ist hier ganz klar, dass von dem Moment meines Beginnes im Mutterleib an war ich ein Sünder. Gegen das Gesetz, gegen die Gerechtigkeit Gottes, der er Freude hat und die Gott für mich haben wollte. Nicht nur der Kleinste von uns, wenn wir aufwachsen, auch wenn wir kleine Kinder haben, dann verstehen diese auch diese Wirklichkeit, dass der Herr von oben herunterschaut auf die Kinder der Menschen, auf die Menschen, ob es irgendjemand gibt, der versteht, irgendjemand, der nach Gott fragt. Und das ist Gottes Urteil. Er sagt hier in seinem Wort, sie alle haben sich abgewendet. Zusammen sind sie verdorben geworden. Es gibt keinen, der Gutes tut. Nicht einen einzigen. Es ist ein starkes Wort. Es ist ein hartes Wort. Aber es ist ein Wort, das uns sagt, dass jeder einzelne Mann oder Frau, kleine Babys oder Erwachsene oder auch Ältere, alle sind befleckt von der Realität der Sünde. Was sagt Paulus dadurch? Er sagt, wenn wir also zum Gesetz kommen, das Gesetz, das heilig und gut ist, das Gottes Intentionen widerspiegelt, das Gott uns als Geschenk gegeben hat, um uns zurückzuhalten von Sünde, dass wenn wir das Gesetz treffen, dass wir ein Volk sind, das nicht die Fähigkeit hat, es zu befolgen. Und was bedeutet es, wenn wir das Gesetz brechen, wenn wir es nicht befolgen? Es ist die Strafe, der Zorn, eine Wut, die gerechtfertigt ist, ein Zorn, den wir auf uns ziehen. Wenn Menschen, sagt Paulus, dieses Gesetz betrachten, dann ist es nicht, dass sie dadurch besser werden und gerecht werden vor Gott und gesegnet werden, sondern weil, dass sie es nicht halten können, weil ihre Herzen gefallen sind und sündhaftig sind. Und deshalb ist das Gesetz für sie zornbringend. Es bringt den Zorn und nur den Zorn Gottes, die Strafe. Es ist ganz einfach, wenn man es in diese schwarze und weiße Begriffe einteilt. Warum will Paulus, dass wir das ganz klar verstehen? Denn wenn wir glauben, dass erstens, dass wir das Gesetz wirklich halten können, dass wir die Fähigkeit haben, das Gesetz zu halten, dann haben wir ein bisschen Hoffnung in uns selbst. Wir sagen, ich bin gerecht vor Gott, weil ich bin eine gute Person bin. Ich bin ein Gerechter vor Gott, weil ich gut bin. Und vielleicht das Zweite sagen wir auch, ich bin zwar keine gute Person, ich muss vor Gott richtig kommen, gerecht werden, ich muss mich anstrengen, ich muss mich bessern, ich muss eine bessere Person werden, ich muss anfangen, dieses Projekt anzugehen und den Berg zu besteigen, damit ich am Ende Gott sehen kann und sagen kann, jawohl, du bist tatsächlich ein guter Mensch. Aber siehst du, egal ob wir denken, dass wir schon eine gute Person sind oder ob wir eine gute Person sein wollen, es gibt dieses große Leere, das, was fehlt hier. Was fehlt in dieser Geschichte? Jesus Christus, der Erretter der Menschheit. Das ist, wenn wir in unserem Herzen denken, wirklich wissen, dass wir das Gesetz nicht einhalten können. Wenn wir nicht die Fähigkeit haben, dann brauchen wir einen Erretter. Es sind nicht die Fähigkeiten, die ich tun kann, nichts das, was ich tun kann, sondern das, was für mich getan ist. Und wenn wir hier falsch liegen, wenn wir ein bisschen verwirrt sind, dann haben wir keinen Jesus, der wirklich Sünder rettet, sondern wir haben dann nur noch einen Jesus, der kommt und uns hilft, Gutes zu tun, wie wir auch schon so Gutes tun können. Aber er wird nicht unser Erretter. Deshalb will Paulus hier ganz klar sein. Wir haben keine Berge, die wir besteigen können oder müssen. Wir haben keine höhere Sicht von uns selber, sondern wir brauchen Jesus Christus. Deshalb geht es hier weiter im Vers 16. Er kommentiert hier, darum ist es aus Glauben. Also verbunden mit dem Satz davor, wenn das Gesetz den Zorn bewirkt, weil wir es nicht halten können, dann brauchen wir Glauben. Deshalb kommt es auf den Glauben an. Wir brauchen die Gnade. Deshalb braucht es den Glauben, damit die Gnade wirksam wird und dass wir alle sein Same, Abrahams Same werden durch die Verheißung. Es kommt auf den Glauben an. Als wir unsere Gemeindefreizeit hatten letzte Woche, unser Sprecher auf der Gemeindefreizeit, unser Prediger, hat erklärt den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Es gibt einen kleinen Unterschied. Was ist also Barmherzigkeit, hat er gesagt? Barmherzigkeit ist nicht das zu bekommen, was wir verdienen. Das ist barmherzig. Also den Zorn zurückhalten, die Strafe wird zurückgehalten. Das ist barmherzig. Es ist praktisch die Vergebung dieser Art. Obwohl die Kinder alle Kekse gekriegt haben, obwohl sie alle Kekse gestohlen haben, kriegst du keine Strafe dafür. Dass der Herr uns nicht das gibt, was wir als Strafe eigentlich verdienen. Aber Gnade geht darüber hinaus. Aber wir meinen vielleicht, ja, aber das, was wir gerade gesagt haben, das ist ja ziemlich Gnade, oder? Ist das nicht das Gleiche? Wenn wir nicht das kriegen, was wir verdienen an Strafe, ist das nicht Gnade? Aber Gnade geht weiter. Es ist nicht nur das, was wir nicht kriegen, was wir eigentlich verdienen, sondern wir kriegen mehr. Wir kriegen das, was wir eigentlich gar nicht verdienen, im positiven Sinne. Das, was wir als Segen was erhalten sollten, wenn wir es könnten. Das, was Jesus für uns erwirkt hat, es ist dieser wunderschöne Austausch, dass wir die Belohnung Christus kriegen, die Belohnung von Jesus, die ihm zusteht, die kriegen wir. Es ist nicht das Einhalten des Gesetzes, was wir im Leben haben, sondern wir brauchen die Gnade, das Volk braucht die Gnade, das zu kriegen, was wir nicht verdienen, nämlich seine Güte, dass er uns adoptiert, dass er uns anzieht mit Christus, dass er uns reinwäscht mit seinem Blut. Und all das, sagt Paulus hier, hängt vom Glauben ab. Wie hat eine Person Zugang zu diesem wunderschönen Geschenk in Glauben allein? Was ist Glauben? Was ist Glauben? In einer einfachen Art könnten wir sagen, Glauben ist unser Vertrauen in etwas zu setzen. Ja? Also unsere Sicherheit, die wir außerhalb von uns selbst in irgendwas finden. Also wie ein Schutz, wir ein Schutzraum, wo wir uns verstecken können. Wo haben wir unsere Sicherheit drin? Und das ist Jesus, das sagt hier Paulus. Jesus, in ihm müssen wir unser Vertrauen setzen. Es kommt auf den Glauben an, vor Gott zu stehen am Ende aller Tage. Warum? Weil wir am Ende vertrauen müssen auf etwas anderes außerhalb von uns. Auf Jesus, dass wir seine Gnade empfangen, sein Gehorsam, die Belohnung dafür, das, was er getan hat. Die vier Nägel, die er in seinem Leib getragen hat, den Zorn, den er getragen hat, die Schande, den gerechten Zorn, den er getragen hat für dich. Wie können wir das haben? Wie kommt es zu uns? Ist es dadurch, dass wir das Gesetz halten? Ist es ein Sakrament, das dir zugegeben werden muss, wie die Taufe oder etwas? Ist es eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einem Haus, einer Familie? Nein, es ist allein durch Glauben an Christus festzuhalten. Nichts anderes. Nichts mehr. Nichts weniger als das. Und Paulus nimmt das und zeigt uns, dass die Verheißung, die Abraham gegeben wurde, denn er sagt hier, dass die Verheißung aufgrund der Gnade sei, die dem ganzen Samen gegeben wurde. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Was sagt er hier? Paulus sagt den jüdischen Christen, die das lesen, oder auch allen, die das lesen, er sagt dies: Wenn Gott Abraham gesagt hat, dass Abraham der Vater sein soll von vielen Völkern, nicht nur eines jüdischen Volkes, nicht nur Israels, nicht nur einer beschnittenen Minderheit, sondern von vielen Völkern. Wenn diese Verheißung echt sein soll, dass seine Nachkommen wirklich mehr sein sollten wie die Sterne im Himmel oder oder die Sandkörner auf dem Strand. Wenn diese große Zahl wirklich wahr sein soll, der Vater vieler Völker, dann kann es nicht geschehen, allein durch das Halten des Gesetzes und das Zugehören dazu. Viele Haushalte und Familien auf der ganzen Welt sind nicht nahe an Jerusalem. Sie haben noch nie das Gesetz gehört. Sie sind ethnisch nicht aus dem Hause Israel, zum Volk Israels. Sie hatten keine Bar Mitzwa, keine B-Mitzwa. Sie haben nicht diese Dinge gelernt als Kinder. Sie haben nicht die Feste eingehalten, die jüdischen Feste. Und wenn sie irgendeine Hoffnung haben, errettet zu sein, dann kann es nur durch die Hoffnung, die wir durch Glauben haben können. Wenn sie durch irgendeine Gerechtigkeit haben können, dann allein durch die Gerechtigkeit, die ihnen zugesprochen wird. Und das durch Glauben. Auf was besteht Paulus hier? Ja, er sagt, Gottes Verheißung ist wahr. Gott hat keine Verheißung gegeben, die er dann nicht erfüllt hat, sondern er hat Abraham das Versprechen gesehen, dass er viele Nationen zu Kindern hat. Und er hat nicht nur das Gesetz dann gegeben und so funktioniert das hier, sondern wie der Glauben Abrahams ihm zugerechnet wurde, so auch durch Glauben. Dieser Glauben, der gibt Gnade. Und das Empfangen eines Geschenkes, das wir haben können durch das Vertrauen, durch das Trauen auf Jesus. Kennst du Jesus und hast du dieses Geschenk empfangen? Hast du das wahrlich empfangen? Und Christ, wenn du das schon empfangen hast, dann lade ich dich ein, dich zu freuen, denn es ist etwas Wunderbares, weil es ist frei, es ist ohne Kosten. Es ist der einzige Grund, auf dem wir stehen können vor dem Angesicht Gottes, dass wir nicht seine Feinde sein können, sondern wir sind seine Kinder und wir sind geliebt. Und wenn du Christus noch nicht kennst und du hörst das heute Morgen und du bist vielleicht hier, weil dein Leben in Aufruhr ist und Chaos ist, 15 Sachen gibt es, die ich hasse über mich und 30 gibt es, die andere über mich hassen und ich bin eine schlimme Person. Und Pastor, du hast recht, meine Sünden, die ich bekannt habe, ich habe all diese Sachen getan. Ich habe in Wort, Gedanke und Tat gegen den Herrn gesündigt. Aber heute mache ich den ersten Schritt, mein Leben wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und ich will dir sagen, setz dein Glauben in Christus. Nicht in die Sachen, die du bewirken kannst in deinem Leben und die Sachen, die du jetzt in Ordnung bringen kannst. Nein, bring dein Glauben auf Christus. Bring all deine Last und deine Versagen, bring sie und wirf sie auf Christus und versteck dich und verbirg dich in ihm. Vertrau auf ihn und ich lade dich heute ein, ihn zu empfangen. Lasst uns beten. Herr im Himmel, wir danken dir für deine Schrift und für das Zeugnis, wie du deinem Volk redest und die Wahrheit bringst. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns aufbaust in unserem Glauben in Jesus. Wenn wir schwach sind im Glauben, dass du uns Stärke gibst. Und wo wir Glauben fehl haben, dass du uns Glauben gibst zum ersten Mal, wenn wir noch nie geglaubt haben. Hilf uns zu vertrauen auf den, der das Gesetz wirklich gehalten hat, der all diese Schmerzen unserer Sünde getragen hat und die Strafe, die wir verdient haben, getragen hat. Lass uns in ihn glauben, in seine Gerechtigkeit, dass wir Söhne und Töchter genannt werden können. All das beten wir in seinem Namen, in Jesu Christi Namen. Amen.